mit Thies.
Körpersprecher Stefan Werra hat sich für sein neues Buch einige mächtige Politiker vorgenommen und deren Körpersprache analysiert.
Guten Morgen. Danke für die Einladung, danke.
So, Leithammel sind auch nur Menschen. Du hast die Körpersprache der Mächtigen, wie es ja heißt, ein bisschen analysiert. Das Gute ist, unter Umständen können wir auch noch ein bisschen von denen was lernen. Obwohl wir uns bei dem einen oder anderen das gar nicht vorstellen können.
Wen sprichst du da jetzt an?
Ja, es geht um 7 mächtige Politiker, die aber nicht alle wegen ihrer Körpersprache mächtig sind, oder? Also bei Angela Merkel kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die ein Vorzeigebild für Körpersprache ist und wie man sie effektiv einsetzt. Oder täusche ich mich?
Ja, also am ersten Blick, das ist ja tatsächlich jetzt interessant, was du sagst. Ich stelle mir gerade die Sinnfrage jetzt. Ja. Na, das Interessante ist ja, was wir uns immer fragen müssen, ist, wie haben es diese Menschen nach oben hin geschafft? Und da hast du vollkommen recht. Da gibt es ein paar, da ist es offensichtlich, ja, wenn man an den Emmanuel Macron denkt, das ist ein sehr expressiver Redner, ja. Mhm. Und bei einer Merkel muss man sich das wirklich fragen. Und doch hat sie es weit über ein Jahrzehnt geschafft, unglaubliche Zustimmung zu halten, sich innerhalb einer Partei durchgesetzt, die ja, man darf das nicht vergessen, ich erzähle vielleicht was aus dem Buch, ja, die ist an die Macht gekommen, da war der Schröder, und der Schröder ist ein echter, polternder, lauter Mensch gewesen. Mhm. Und auf der anderen Seite war der Kohl hat sie mein Mädchen genannt, da war sie schon Ministerin. Und trotzdem hat sie sich durchgesetzt. Mhm. Und das hat nicht, weil sie so revolutionäre Inhalte gehabt hätte. Dafür steht die Angela Merkel wohl nicht. Aber sie hat in ihrer Körpersprache etwas, was zwischen den zwei Männern Menschen unglaublich viel gegeben hat, und das ist Stabilität. Und für Stabilität steht die Merkel insgesamt.
Also Stabilität in der Körpersprache?
Stabilität in der Körpersprache.
Wie erzeuge ich diese Stabilität?
Also wenn man Merkels Körpersprache anschaut, da wird ja oft fälschlicherweise gesagt, sie hätte keine Körpersprache. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja? Sobald ein Mensch lebt, lebendig ist, bewegt er sich und damit hat er Körpersprache. Mhm. Und was bei Merkel auffällt, ist, sie hat schon eine, aber eine recht eindimensionale. Das heißt, ihre Mimik reagiert sehr wenig auf andere. Mhm. Ihre Gestik reagiert auch sehr wenig, deswegen auch die Raute, die sehr beständig ist. Aber genau das ist es ja. Wenn alle Menschen hektisch sind, wenn die Panik ist, wenn Donald Trump ausflippt, wenn Putin wieder irgendwas im Schilde führt. Und dann kommt der Österreicher, der junge Sebastian Kurz daher, und in der Mitte steht Angela Merkel, die so etwas wie der bleibende, stabile Wert in der Politik ist, und das gibt Menschen unglaublich viel.
Also die hat sich wirklich durch ihre Ruhe positioniert.
Absolut.
Die kann nichts aus dem Takt bringen.
Ja, aber das ist auch gleich der Nachteil, und das ist auch wichtig in dem Buch. Es geht niemals darum, einen Politiker zu bashen, das heißt ihn nur schlecht zu machen, oder einen nur zu loben. Bei der Merkel kommt der Nachteil richtig zur Geltung. Sie schafft zwar Stabilität, aber was sie nicht schafft, ist Euphorie und Begeisterung zu erzeugen. Ja. Und ich glaube auch, dass ihr das jetzt auf die Füße knallt, um es mal salopp zu sagen. Nämlich dies Menschen aus der Lethargie zu holen. Menschen zu sagen, Moment, es geht weiter. Wir leben in einem Land, das toll funktioniert. Ihr erinnert an den Obama, der gesagt hat, yes, we can. Also mit Verlaub, yes, we can ist inhaltlich dermaßen schwach. Ja? Mhm. Die Merkel hat, das muss ich mal erwähnen, Obama hat ja Reden gehalten, unglaubliche Reden, das wird man im YouTube gibt es das, und da kriegst du eine Gänsehaut, die empfiehlt jeden, schaut zum Land, im Stadion steht und sagt, there is no black America, there is no white America, it's only a United States of America, und alle haben gejubelt, und am Schluss hat er gesagt, yes, we can, und die Merkel hat sich gedacht, der Satz gefällt mir, und hat gesagt, ja, wir schaffen das. Und dann ist ja nicht die Begeisterung gekommen, weil das Problem bei der Merkel ist, sie hat wahrscheinlich geglaubt, wenn ich den Satz 1:1 übersetze, erzeuge ich die Begeisterung.
Aber so viel Intention hatte sie doch nicht. Die hat das doch nicht gemacht, um einen Slogan zu erfinden. Die hat es doch einfach nur gesagt, weil sie es gedacht hat.
Möglicherweise. Vielleicht. Möglicherweise, dann ist es zumindest ein dramatischer Zufall, dass der Satz 1:1 übersetzt ist. Mhm. Aber wie auch immer, ist auch völlig egal. Ja. Die Auswirkung ist die gleiche, nämlich, dass der Inhalt völlig bedeutungslos von diesem Satz ist. Was ihr fehlt, ist in ihrer Körpersprache etwas. Und da kann ich jedem gleich einen Tipp mitgeben, und zwar Begeisterung in der Körpersprache. Das sieht man bei Macron zum Beispiel, ist, wenn Linien des Körpers nach oben gehen. Aha. Was sind Linien?
Was sind Linien? Es sind nicht Linien? Die Mundwinkel von Mutti auf jeden Fall.
Die gehen bei ihr nach unten. Also Linien sind zum Beispiel die Augenbrauen. Ja, das ist eine horizontale Linie. Ja. Und wenn ich die nach oben hebe, wirke ich begeisternder.
Ja.
Meine Damen und Herren, der Christian flirtet mich jetzt mit den Augenbrauen
an. Aber du warst gar nicht gemeint.
Jetzt bin ich enttäuscht, ja.
Ich habe mir vorgestellt, hinter dir steht Nicole Kidman.
Boah, du bist so gemein. Ja, aber die Augenbrauen nach oben, die Mundwinkel nach oben, die Hände nach oben. Wir stellen uns vor, man hat eine Menge an Kindergartenkindern und bringt ihnen Schokolade und fragt, wer will Schokolade? Dann reißen alle die Linien des Körpers nach oben und sagen, ich. Mhm. Und was Merkel macht, ihre Linien sind tendenziell nach unten gerichtet. Okay. Und damit alles, was nach unten geht, da sind wir wieder bei Sebastian Kurz jetzt zum Beispiel, alles, was nach unten geht, was Richtung Boden geht, vermittelt uns Bodenhaftigkeit, Stabilität und Entspannung.
Aber keine Begeisterung.
Aber eben keine Euphorie und Begeisterung.
Das heißt, was wäre ein guter Kompromiss für Sie zum Beispiel? Also Sie soll ja beibehalten das, was sie darstellt. Reicht es zeitweise mal einfach, die Linien nach oben zu führen? Reicht es?
Also ein klein wenig kann jeder machen. Ja. Aber da muss man grundsätzlich sagen, jeder Politiker oder der Erfolg jedes Politikers ist auch eine Tochter der Zeit. Das heißt, sie ist in einer Zeit groß geworden, wo es Deutschland gut geht, wo es Stabilität nur braucht und wo man gesehen hat, außen herum läuft schlecht. Man denkt sich an den Berlusconi, Italien, das Chaos. Da hat man sich gedacht, bei uns ist alles noch gut. Mhm. Und ich glaube, Zeiten ändern sich. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich unglaublich schnell verändert. Denk mal an die Mobilität, denk mal ans Internet, an Social Media. Wer immer noch glaubt, dass die gleichen Strukturen, die vor 15, 20 Jahren als Merkel an die Macht gekommen sind, immer noch gelten, der hat wahnsinnig viel übersehen. Wir brauchen diese Begeisterung. Und ich glaube nicht, dass ein Politiker seine Persönlichkeit so verändern kann. Ja. Denn der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Und Angela Merkel spielt uns die Stabilität nicht vor, sondern sie ist so. Und damit hat sie hohe Glaubwürdigkeit und sie soll dabei bleiben. Die Frage ist nur, ob ein Politiker damit immer an der Macht bleiben muss.
Und dennoch müsste doch jemand an ihrer Seite eigentlich sein. Ich meine, es geht darum, ein ganzes Land zu regieren. Da muss doch ein Experte an der Seite sein, der sie genau dahingehend trainiert, genau dahingehend ihre Tipps gibt. Wo warst du, als sie dich brauchte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich helfe ganz vielen Menschen, ja. Ich coache ganz viele Menschen, aber eine Berufsgruppe nicht. Und das sind Politikerinnen und Politiker.
Warum nicht?
Ja, das mache ich aus tiefer Überzeugung. Ich analysiere sehr viel, auch bei dir, immer wieder, ja. Sehr viel
Deswegen Politiker. Ist es mal nicht schön, mit dir zu sprechen. Ja. Man hat immer das Gefühl, man wird analysiert.
Von Kopf aber ich bin ja sehr wohlwollend, ja. Also okay. Jeder, der meine Analysen liest, da geht es nie darum, einen Menschen zu vernichten. Aber ich will politisch neutral bleiben. Und wenn man das Gefühl hat, ja, der coacht dir diesen oder jenen Politiker, dann bin ich für die Leserinnen und Leser nicht mehr neutral. Und deswegen ist es mir wichtig, diese Zielgruppe außen vor zu lassen. Wiewohl ich natürlich einige Anfragen bekomme.
Also, Angela muss alleine klarkommen. Solange sie noch im Amt ist. Und danach kann sie sowieso machen, was sie will. Da ist keiner mehr, der im Fernsehen sie analysiert. Oder
ja, möglicherweise spielt sie ja in anderen Positionen noch eine Rolle, in Europa zum Beispiel. Ja.
Wir wollen auch auf Putin, Macron und auch Sebastian Kurz noch zu sprechen kommen. Trotzdem wollen wir den Donald nicht außen vor lassen. Ich meine, eigentlich haben wir es alle satt einfach über seine Gesten und sein dreistes, lautes, polterndes Auftreten zu sprechen. Das müssen wir ja quasi tagtäglich machen. Und dennoch gibt es vielleicht auch etwas bei Donald Trump, was wir uns abgucken könnten, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Nein, das ist wirklich wichtig, was du gesagt hast. Weil natürlich haben wir satt oder viele Menschen haben satt. Aber weißt du, meine letzte Vortragsreise war in Texas drüben. Das war vor den Midterm-Wahlen und da habe ich schon prophezeit, er wird sicher nicht dramatisch verlieren und er hat im Senat sogar dazu gewonnen. Und dieses Gefühl, was er uns vermittelt. Und wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht intellektuell etwas erklären, was auf einer ganz anderen Gehirnebene entschieden wurde. Was Donald Trump gemacht hat, viele Amerikaner waren ja verzweifelt. Ja, die haben Angst gehabt, der Job geht verloren, weil sie immer wieder hören, weiß ich nicht, in der Stahlproduktion, es wird in Indien, in China billiger hergestellt, die Belegschaft wird gekündigt, da kriegst du die Panik. Und Angst zeigt sich bei Menschen oft in Aggressivität. Ja, wie sitzen die Leute jetzt in der Kneipe? Die hauen am Tisch, die schimpfen gegen das Establishment in Washington, die schimpfen gegen die Politiker und zeigen eine aggressive Körpersprache. Was hat Donald Trump gemacht? Der stellt sich aufs Rednerpult, haut aufs Pult, schimpft gegen Washington und zeigt die gleich aggressive Körpersprache wie der Wähler.
Er spiegelt sie.
Und der Wähler hat plötzlich das Gefühl, der versteht uns. Da ist vergessen, dass der Milliardär ist. Da ist vergessen, dass der goldene Wasserhähne hat. Es ist völlig vergessen, wenn die emotionale Bindung stark ist, und jetzt kommt das Wichtige, kommst du mit rationalen Gründen nicht mehr durch. Deswegen muss ich einfach allen Medien sagen, wir können noch so überklug nach Amerika zu den Wählern sagen, das wäre ja alles Stumpfsinn, was er sagt. Wenn du emotional eine Bindung zu einem Menschen hast, kommst du rational ganz schwer durch. Und das hat er geschafft. Und das muss man einfach sich eingestehen.
Und was gucken wir uns ab?
Wir gucken uns auf jeden Fall mal ab. Wenn ein Mensch zum Beispiel Stress hat, ja, wenn zum Beispiel ein Mensch hergeht und was, du hast einen Termin vergessen, Zahnarzttermin, und jetzt laufst du in die Wohnung rauf, ja, und sagst zu deinem Mann, ah, richt mal noch schnell das Rezept, hey, musst zur Apotheke noch vorher, bist voll im Stress mit der Körpersprache, und dein Mann sagt zu dir, jetzt entspann dich mal ein wenig, dann bekommst du so einen Hals, dass du ihn mit dem Hals am liebsten umdrehen würdest.
Da ist Krieg.
Da ist Krieg. Wenn dein Mann aber hergeht und sagt, oh, um Gottes Willen, genau, pass auf, ich bring dir schnell das... Wenn er also meinen Stress ein wenig widerspiegelt, dann habe ich das Verständnis, er versteht meine Sorgen. Wir machen das bei Kindern automatisch. Das kommt freudestrahlend vom Kindergarten nach Hause, und was machen wir? Wir zeigen die gleich freudestrahlende Körpersprache, genauso bei Trauer. Ja. Die Frage ist, warum machen wir das in der Firma nicht? Der Kollege kommt zu uns her und sagt, oh, ich war gerade beim Kunden, du ahnst gar nicht, was mir passiert ist, und du sagst nur, wirklich, was ist passiert? Und damit haben wir nicht das gemacht, dass der andere emotional uns versteht. Das ist eine Sache, die wir von Trump definitiv lernen können.
Und wir denken tatsächlich natürlich, wenn jemand hektisch ist, dass wir so eine Art Fels in der Brandung sind, dass wir ihm Ruhe geben können, indem wir das Gefühl vermitteln, wir sind souverän, wir behalten den Überblick, mach dir keine Sorgen, bringt aber eigentlich nichts.
Na, bringt eigentlich gar nichts.
Lieber also, mit hektisch sein.
Lieber ein klein wenig, Achtung, ein klein wenig das widerspiegeln, ist es unglaublich wichtig. Und bei Trump ist ja noch was Interessantes, er, der am mächtigsten von allen wirken will, zeigt die weiblichsten Signale von allen.
Die weiblichsten
Signale. Die weiblichsten Signale.
Welche?
Ja, zum Beispiel, das kann jeder mal probieren, wenn du zwischen Zeigefinger und Daumen einen Ring formst, ja, zwischen Zeigefinger und Daumen.
Ja.
Und dann gibst die Ellenbogen ganz, ganz eng an den Rumpf, ja. Und dann klappst du die Handgelenke auf, dann ist es eine Geste, die nicht sehr viel Kraft verspricht, ja. Und diese Geste, dieses aufgeklappte Handgelenk, das machen zum Beispiel Frauen, wenn sie ihre Weiblichkeit unterstreichen wollen. Also wenn die pubertierende Mädels, wenn sie die Handtasche im Ellbogen hängen haben, dann lassen sie die Hand ein wenig nach unten.
Richtig.
Wenn sie die Zigarette halten, hoffentlich rauchen sie nicht mehr, wenn sie die Zigarette halten, dann klappen sie das Handgelenk auf. Richtig. Das ist ein uraltes Signal, das man auch von manchen Vögeln zum Beispiel kennt. Beim Balzen legen die Weibchen sich auf den Boden und breiten die Flügel aus und lassen sie sehr lasch nach unten hängen, was sie wahnsinnig verletzlich macht, aber damit erkennt das Männlein, das ist ein Weiblein, weil es von außen vielleicht zum Beispiel nicht erkennbar ist oder eben ein Ballsignal ist. Und das macht The Donald.
Ist denn Donald auch die beste Adresse, um in die Gesichtsdisco zu gehen?
Ja, er zeigt sehr viel mimische Signale, und zwar auch, wenn sie gar nicht angebracht sind.
Wo hast du das Wort her? Gesichtsdisco.
Ja, es tut sich so wahnsinnig viel im Gesicht. Ja. Also man liest dann eben Buch, da geht es einfach um, ich sag's einmal, einen kurzen Einblick. Wenn der zuhört, dann schaut man, der zieht die Wange nach vor, formt einen Kussmund, schaut mit den Blicken irgendwo hin, und ich habe das genau analysiert, wahrscheinlich kommt es daher, dass er sich damit selber beruhigt. Mhm. Weil wir Menschen, ja, wenn wir unsicher sind, dann suchen wir was Vertrautes.
Ja.
Nationaltrainer riechen an sich selbst zum Beispiel. Ja.
Ja,
andere, wir selber oft auch, wenn wir beim Zahnarzt sind, fassen wir uns an den Oberarm und streichen uns an den Oberarmen.
Das ist witzig.
Das machen wir, ja. Oder über die Oberschenkel zum Beispiel.
Weil?
Weil wir uns damit selber spüren und selber beruhigen. Wir liegen witzig. Am liebsten im eigenen Bett, weil wir da den eigenen Geruch haben.
Mhm.
Und wenn ein Mensch sich sozusagen selber spüren will, das kann jetzt einmal jeder probieren, geh mal her und nur für dich allein, mach ganz viele, ganz exaltierte Mimiken mit deinem Gesicht, dann wirst du merken, du spürst dein Gesicht plötzlich. Es ist quasi wie ein selber Anfassen.
Es summt dann plötzlich.
Es summt
weil
quasi.
Weil die Muskeln aktiviert wurden.
Völlig richtig.
Summt, ich spüre, da ist was.
Aber es schaut saublöd aus.
Ja, ist es gut, dass er es so macht?
Naja,
ist es albern, was bringt's?
Naja, es ist natürlich, es ist deswegen Kommunikationshintergrund, weil es nicht zur Kommunikation des anderen passt. Also wenn wir uns vorstellen, du sprichst mit mir, dann ist es ja gut, wenn ich darauf reagiere. Das heißt, wenn ich nicke, wenn ich lächle, wenn es angebracht ist. Wenn ich aber sekündlich meine Mimik ändere, ohne dass sie mit deinem Gesagten was zu tun hat, dann ist es kommunikationshinderlich.
Und deshalb mögen wir ihn nicht.
Naja, nur ein Teil der Menschen mag
ich weiß,
nicht,
natürlich.
Das ist natürlich.
Ich wollte dich auch nur provozieren. Ich wollte dich nur zu einem politischen Statement hier bringen. Hast du aber sehr geschickt abgelehnt.
Danke.
Du schreibst in dem Buch auch über die Art und Weise, wie wir zum Beispiel durch Büroflure laufen. Müssen wir selber darauf achten, wie wir laufen?
Also in dem Buch ist ganz wichtig, das ist kein Ratgeber, dieses Buch, sondern es ist nur ein Beschreiben, wie welche Körpersprache wirkt. Und wenn wir den Donald Trump anschauen, dann ist er ja relativ grobschlächtig in seinen Bewegungen, auch beim Gehen. Und zwar, wenn er geht, dann tritt er mit seinen Fersen sehr prononciert, sehr deutlich auf. Man hört ihn und der Boden zittert, man spürt ihn. Mhm. Und das ist natürlich jetzt in manchen Situationen viel zu grobschlächtig. Wenn der an die Klagemauer in Jerusalem geht, wirkt das, als würde er nicht sentimental sein. Ja. Jetzt kommt aber etwas Schwieriges. Wir wissen gar nicht, ob er nicht mitfühlend ist. Nur seine Körpersprache lässt den Schluss bei uns einfach schwerlich zu. Mhm. Und es gebe ich einfach jeden mit. Wenn du durch die Büroflure gehst und hämmerst mit deinen Fersen auf, weil du einen Louboutin-Fetisch hast und da und die
Eleganz. Was ist Louboutin?
Das ist der Nachbar vom Jimmy Choo.
Wer ist der Jimmy Choo?
Ja, Schuhhersteller, also die so, diese hochhackigen Schuhe, was so, diese ganz eleganten Schuhe.
Ah, okay.
Und wo man dann dahin hämmert auf den Fluren, dann mag es sein, dass die Schuhe dir wahnsinnig gut stehen, ja, aber du wirkst damit ähnlich grob, wie ich es gerade beim Donald Trump beschrieben habe. Und das gebe ich einfach jedem Menschen mit, betracht immer die Gesamtheit deines Auftrittes, um möglichst gut anzukommen.
Und am besten nicht mit High Heels durchs Büro, als Mann.
Warum nicht?
Warum nicht?
Genau.
Okay. Der Putin, der kommt uns ja einfach nur als ruhig, kalt rüber. Fast schon ein bisschen brutal mit dieser Ruhe, die er ausstrahlt. Was fällt dir beim Putin als erstes auf?
Der macht was Entscheidendes. Und zwar, wenn der mit jemandem spricht, der neigt den Kopf nach vorne.
Ja.
Und damit ist die Stirn ganz vorne. Das ist der widerstandsfähigste Teil. Das kennen wir, wenn zwei Widder oder Steinböcke aufeinander knallen, dann haben sie auch die Stirn vorne. Mhm. Und schauen den anderen dann aus tiefen Augen heraus an. Wenn du einen romantischen Abend mit deinem Partner verbringen willst und er schaut dich so an, genieß diesen Abend, es werden nicht mehr viele folgen.
Es wird dein letzter sein.
Und das macht es wahnsinnig unangenehm, wenn der Putin jemanden so anschaut. Ja, so von, dann haben wir sofort das Gefühl von einer, erstens mal Zurückhaltung, weil wenn wir so im Hintergrund was machen wollen, dann geben wir auch den Hals und das Kinn ein wenig nach hinten und schauen den anderen aus tiefen Augen heraus an. Und wenn wir angriffig sein wollen, dann machen wir genau das Gleiche. Wir geben vom Kranium, also vom Schädel, die Stirn nach vorne und wirken damit sehr aggressiv. Und das macht Wladimir Putin.
Macht er das mit Absicht?
Wladimir, also diese Körpersprache ist wahrscheinlich ein Angewöhnen. Mhm. Und zwar in seiner ganzen Historie, vom KGB bis zu seiner Politikerkarriere. Er hat sich das einfach angewöhnt. Das ist ein wahnsinniges Machtsignal. Achtung, das ist nicht grundsätzlich schlecht. Mhm. Wenn dein Nachbar ständig auf deinem Parkplatz parkt, dann solltest du eine unglaublich durchsetzungsfähige Körpersprache manchmal drauf haben, weil sonst wird er das nicht glauben. Nicht beim ersten Mal. Aber wenn er es noch 10 Mal immer noch nicht versteht, reicht ein Putin-Blick und der parkt sofort woanders hin.
Also vor allem das Kinn in Richtung Brust.
Richtig.
Leicht in Richtung Brust kippen.
Ja.
Dann guckt man sowieso, die Augen gehen dann sowieso nach oben, sonst würde man auf den Boden gucken.
Und den anderen tief anschauen und Achtung, die Augenbrauen nicht nach oben heben, sondern wirklich ganz dunkel den anderen anschauen, wirkt wahnsinnig aggressiv, ist ganz wichtig.
Nach oben wäre zu freundlich, zu
nach
hell,
oben ist wieder,
zu offen.
Richtig, nach oben ist wieder ein Unterlegenheitssignal.
Okay, alles klar. Der Putin, was können wir noch von ihm lernen?
Putin ist in seiner Körpersprache sehr stabil, sehr berechenbar. Ah. Er zeigt nämlich relativ wenig Reaktionen, gleich wie Angela Merkel. Mhm. Und damit ist er witzigerweise berechenbar, nicht inhaltlich. Aber wir wissen ganz genau, er wird nicht plötzlich ausflippen. Wir werden uns bei einem Trump schwerer tun. Ja, was wird als nächstes folgen? Wie wird er dem Nächsten die Hand schütteln? Ja? Sondern es geht vielmehr darum, er wird in seiner stabilen Körpersprache bestehen bleiben.
Mhm.
Und dann ist natürlich nur die Oben-ohne-Nummer vom Wladimir Putin.
Ja, was soll das denn?
Ja.
Ich meine, klar, natürlich, er will zeigen, ich bin der Ober-Orang-Utan hier im Dschungel der Welt. Das ist schon klar. Aber es ist doch auch wirklich ein bisschen albern.
Das ist für uns albern, aber es lässt uns ganz tief in die Menschheit blicken. Und zwar, wenn wir in Not waren, dann haben wir uns an den gehalten, der uns die Kraft versprochen hat, Entscheidungskraft und körperliche Kraft, uns aus der Notsituation zu helfen. Und das muss man sich jetzt vorstellen vor 200.000, 300.000 Jahren. Und jetzt geht Putin her, sehr bewusst natürlich, und lässt sich ja fast jährlich oben ohne in archaischen Situationen mit dem Jagdgewehr in der Hand, mit einem Tiger neben sich, lässt sich fotografieren. Es sind unglaublich spannende Bilder dazu im Buch drinnen. Er lässt sich fotografieren und zeigt damit etwas an, nämlich, wenn es hart auf hart geht, ich kann euch schützen, weil wir bauen ein Jungteam auf, das heißt eine Verbindung auf zwischen Entscheidungskraft, Alpha-Qualität und körperlicher Kraft, was völlig absurd ist, weil er hält ja die Säbelzahntiger nicht mehr körperlich vor der russischen Grenze.
Aber er könnte es.
Aber er könnte es. Ja. Und für uns wirkt das schon lächerlich, das verstehe ich natürlich, weil wir nicht mehr in Notsituationen sind. Ja. Wir sind in einer Gesellschaft in Deutschland, die so sicher ist, dass es nicht funktioniert. Also um salopp zu sagen, wenn die Angela Merkel irgendwann mal oben ohne durch die Bild-Zeitung reitet, dann dampft irgendwo die Kacke in Deutschland.
Aber die Russen sind auch nicht in einer Notsituation, dass man sich so benehmen müsste.
Achtung, da muss man sagen, sie verspüren es so. Natürlich nicht in Moskau, sondern wir müssen schauen, wo hat er die höchsten Zustimmungsraten und das ist in den ländlichen Gebieten.
Ja. Und außerdem sieht man ihn, wie er in einem Fluss angelt. Auch ihm traut man zu, er wird uns alle ernähren.
Er wird uns quasi alle ernähren. Und das ist schon, da hält er uns, der Menschheit hält er schon einen Spiegel vor, so archaisch und sinnlos uns das klingen mag. Ja. Aber es ist nicht lange her, wo wir auch noch den stärksten Bauern in unserem Dorf das meiste Vertrauen geschenkt haben.
Also körperlich eine sensationelle PR-Maschine eigentlich.
Eigentlich schon.
Der Putin.
Sogar wir sprechen jetzt drüber, ja. Eigentlich schon.
Super. Wir gehen in dein Heimatland. Das ist der, den ich am wenigsten eigentlich drauf habe. Man sieht ihn immer mal wieder, aber so richtig Tag für Tag verfolgt er mich dann nicht. Sebastian Kurz. Der ist erstmal jung, aber das ist egal. Das hat ihm nicht geschadet.
Das ist schon ein Faszinosum, ja? Mhm. Wenn wir Menschen glauben, wir sind noch zu jung, um ernst genommen zu werden, ja? Mhm. Dann muss man sagen, mit 31 Jahren hat er unglaublich hohe Akzeptanz. Und jetzt sagt man, ja, die Österreicher. Es hat eine Umfrage 2018 gegeben, sage ich im Buch, auch in Deutschland. Da wäre er mit einer Mehrheit zum Kanzler gewählt worden in Deutschland. Mhm. Und der Punkt ist, man mag jetzt politisch zu ihm stehen, wie man will. Ich rede nie über Inhalte, sondern einfach nur, wie schafft es ein so junger Mensch, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so viel Vertrauen auch zu signalisieren. Bei Inhalten, die durchaus streitbar sind.
Ja.
Und eine Geste, das kann man gern beobachten, wenn Sebastian Kurz spricht, dann wirkt es immer so, er hält seine Hände immer so, als würde er die ganze Zeit eine Salatschüssel schwingen. Ja? Also er spricht die ganze Zeit genau mit diesen Gesten, die Richtung Boden gehen, die vermitteln uns Stabilität und Beruhigung. Und damit signalisiert er, glaubt mir, alles ist okay.
Also die Geste ist nach unten, auch wenn er die Hände nach oben hat.
Auch wenn er die Hände nach oben hat, das ist einladender.
Ja.
Er könnte sie noch nach unten drehen, aber insgesamt das Schwingen nach unten ist wichtig, gebe ich allen mit. Was Spannendes aus dem Buch. H.C. Strache, das ist der Führer der rechtspopulistischen FPÖ, so das Pendant zur AfD, ja, hat in Österreich 2017 folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, die Grenze zu Italien im Notfall auch mit militärischen Mitteln zu sichern. Dabei hat er mit beiden Händen ganz starke Handkantenschläge Richtung Boden gemacht, so als würde er am Oktoberfest Leberkäse säbeln, so dass man sich das vorstellt. Ja. Und dann wurden Umfragen gemacht und viele Österreicher haben gesagt, nein, das ist uns zu heftig, man hat ja ein gutes Verhältnis zum Nachbarn Italien.
Ja.
Wenige Tage später geht Sebastian Kurz her und macht mit seiner Salatschüssel-Gestik, sagt er folgenden Satz, ja, wir müssen uns wohl darauf vorbereiten, im Zweifel die Grenze zu Italien auch mit militärischen Mitteln zu sichern. Und plötzlich haben die Österreicher gesagt, ja, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es wohl machen. Das heißt, sie haben plötzlich dem nahezu wortidenten Inhalt etwas Vernünftiges abgewinnen können und der Inhalt war austauschbar.
Und nur durch die andere Geste.
Die Körpersprache ist so viel beruhigender. Es gibt ganz spannende Bilder im Buch drinnen, wo man es genau sieht, so viel beruhigender. Und er macht noch etwas dazu, Sebastian Kurz. Er legt den Kopf zur Seite und mit seinen Augenbrauen macht er etwas. Er zieht sie in der Mitte zusammen und ein wenig nach oben, so wie das jede Mutter macht, wenn ihr Kind weinend vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, na, was ist denn passiert? Da gehen wir auch mit den Augenbrauen in der Mitte nach oben. Und das macht Sebastian Kurz ganz oft. Und da haben wir das Gefühl, der ist besorgt und hat sich die Sache gut überlegt. Wenn der also sagt, ja, an der Sache werden wir wohl nicht vorbeikommen, dann hat man das Gefühl, es wäre gut überlegt.
Ja.
Und das hat jeder Mensch drauf, selbst mit 31 Jahren. Und da kann man eine Menge lernen.
Wie viel Berechnung ist bei ihm dabei? Ist der einfach extrem gut beraten? Er ist ein junger Politikertyp. Das heißt, dass er auch ganz anders an die Sache rangeht als die Klassiker, die wir kennen. Wie viel Plan ist dabei? Wie viel wirklich aber auch clevere Leute sind im Background, die ihn da beraten?
Also, er hat offensichtlich clevere Strategen im Background, aber man muss sagen, er hat diese Strategie schon gefahren, wo er definitiv noch nicht so einen Background hatte, weil der war schon mit Anfang 20 politisch ziemlich weit vorne. Und was er macht, ist ja nicht nur vorteilhaft. Er hat seine Frequenz und seine Amplituden in der Körpersprache dramatisch reduziert. Was heißt das? Mhm. Frequenz ist das Tempo in der Körpersprache. Man wird von Sebastian Kurz keine schnellen Bewegungen sehen.
Okay.
Und das ist ein Signal von Alter.
Okay.
Wenn wir kleine Kinder anschauen, sie sind total hektisch, ja, total, ja. Da tut sich viel. Wenn du denen einen Ball zuwirfst, die laufen sofort nach.
Das hat man früher bei ihm gesehen, dass er schneller war.
Das hat man nicht gesehen.
Auch nicht, nicht mal früher.
Genau, auf das komme ich, ja. Ah, das heißt, nicht mal mit Anfang 20 war diese Schnelligkeit da.
Ja.
Und diese langsamen Bewegungen, unglaublich langsam, wirf einmal einem 85-jährigen Menschen einen Ball zu, der reagiert erst, wenn der Ball schon lang vorbeigeflogen ist.
Ja.
Das hat mit muskulären Aktivitäten zu tun, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Helmut Schmidt ist ein Beispiel. Mhm. Er wirkt also mit seiner geringen Frequenz, mit seinem geringen Tempo unglaublich langsam und auch unglaublich alt, Sebastian Kurz.
Ja.
Und das Zweite ist, er macht genau das Gegenteil, was junge Kinder machen, nämlich die Amplitude. Das heißt, der Umfang seiner Bewegung ist wahnsinnig reduziert. Er macht keine großen Bewegungen. Seine Ellbogen sind nahezu immer am Oberkörper, völlig untypisch für jeden 31-Jährigen, weil jeder Anfang 30-Jähriger geht mal Party und tanzt mal mit. Wenn der Sebastian Kurz tanzt, dann wirkt es, wie wenn ein 85-Jähriger tanzt.
Mhm.
Das heißt, wer die Frequenz und die Amplituden reduziert, wirkt auf der einen Seite stabil und wirkt vertrauenswürdig, allerdings fehlt ihm völlig die Eigenschaft von hoher Energie,
ja.
von Begeisterungsfähigkeit. Und deswegen sage ich, es ist niemals nur eine Seite der Medaille, sondern immer beides.
Braucht er diese Energie als Regierungschef eigentlich?
Es wird ihm das Gleiche widerfahren wie Angela Merkel. Mhm. Es gibt eine Zeit, wo die Leute nur Stabilität wollen. Sobald Unruhe auftritt, sobald man merkt, irgendwas läuft nicht mehr, es braucht nur die Arbeitslosenzahlen nach oben gehen, hat er nicht mehr die Mittel zur Verfügung, die aufgeregte Menge so abzufangen, dass sie das Gefühl haben, der Kurz versteht uns.
Es gibt so einiges zu lernen, auch für uns, von den Leithammeln, die ja auch nur Menschen sind. Das ist der Titel deines Buches, Leithammel sind auch nur Menschen. Du hast die Körpersprache einiger Mächtiger analysiert. Und beim nächsten Mal, wenn wir sie im Fernsehen sehen, ja, oder vor Ort beim Einkaufen, ja, werden wir darauf achten. Wieder. Stefan Werra, danke für heute.
Danke für die Einladung, Christian.
Talk mit Thies.